The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses neue Jahr. Denn heute ist Freitag, und zwar Freitag, der 2. Januar. Das neue Jahr ist erst einen Tag alt, doch die Welt hört einfach nicht auf, sich zu drehen. Trump, Putin, Zelensky, eins vor, zwei zurück. Doch über all diesen schwierigen Nachrichten unserer Tage leuchtet wie ein Fixstern diese eine Wahrheit. Die Menschheit besitzt einen unstillbaren Hunger nach Wohlstand und sie besitzt eine ewige Sehnsucht nach Aufstieg, nach Fortschritt. Kriege, Pandemien, verfallende Staaten, all das kann die Aufstiegssehnsucht der Menschheit zwar dämpfen, aber auf gar keinen Fall beseitigen. Denn der wichtigste Treiber für Fortschritt und Wohlergehen sind nicht Regierungen, sind auch nicht Soldaten, auch nicht Notenbankchefs, sondern sind die Menschen selbst. Wenn in China der Kommunismus nicht funktioniert, dann wird ein staatlich gelenkter Kapitalismus einfach mal ausprobiert. Wenn Scholz nicht liefert, kommt Merz dran, und Friedrich Merz, der muss sich jetzt beweisen. Denn 2025 war kein gutes Jahr für Deutschland. Der Kanzler hat nicht performt, er hat enttäuscht. Die Welt ist einmal mehr an uns vorbeigezogen. Der Standard & Poor's 500 zum Beispiel, der hat um 16,5% zugelegt. Der MSCI World, ein Weltindex der Aktienmärkte, ist sogar um 20% gestiegen. Und nicht nur die Börse, auch die Realwirtschaft legte zu. Also überall außer bei uns. China 5% Wachstum, Amerika 2%, Europa 1,4%. Und Deutschland war der Fußlahme unter den Spielern. 0,2% Wachstum, also kaum messbar. Das kann man eigentlich gar nicht Wachstum nennen, zumal es ja mit Rekordschulden erkauft wurde. Man kann schon sagen, wir haben das beste Wachstum, das man für Geld bekommen kann. Die Lage hierzulande ist ernst, aber lebensbedrohlich ist sie nicht. Deutschland schafft sich nicht ab, wie Thilo Sarrazin meinte. Deutschland verliert an Flughöhe, aber das ist eben nicht dasselbe. Der Pilot Merz muss jetzt dennoch gegensteuern. Aus der Luft sieht man noch gut die Schönheit unserer Städte. Den Kölner Dom zum Beispiel, die Dresdner Elbflorenz, die Altbauten von Weimar, Erfurt, Heidelberg oder auch Berlin-Charlottenburg. Doch unsere Prachtbauten sind eine optische Täuschung. Sie erzählen die Geschichte des vergangenen Wohlstandes, nicht von der Gegenwart. Der Kanzler hat in seiner Neujahrsansprache die Ursache dafür richtig ausgemacht.
Hausgemachter Reformstau lähmt das Potenzial, das unsere Unternehmen haben. Es wird für sie immer schwieriger, im internationalen Wettbewerb zu bestehen.
In Erwiderung der Kritik an ihm und seinem Herbst der Reformen, der erst ausgefallen war und dann direkt in den Winterschlaf übergegangen ist, da sagte er jetzt:
Nun werden nicht wenige sagen, das reicht nicht, das ist zu wenig. Und spüren tut man es auch noch nicht hinreichend. Und ich will Ihnen sagen, Sie haben recht, das reicht nicht.
Wenn Selbsterkenntnis also der erste Weg zur Besserung ist, dann ist Deutschland auf dem richtigen Pfad. Der Kanzler, und das immerhin unterscheidet ihn von seinem Vorgänger Olaf Scholz, ist nicht selbstverliebt, sondern selbstkritisch. Er weiß, was ihm die Stunde geschlagen hat. Die Zeit der Ausreden scheint vorbei.
Wir sind nicht Opfer von äußeren Umständen. Wir sind kein Spielball von Großmächten. Unsere Hände sind nicht gebunden. Deutschland ist ein großartiges Land, das sich immer wieder neu erfunden hat, aus Krisen gestärkt hervorging.
Reformpolitik hat jetzt also Momentum. Die Weltwirtschaft zieht an, Geld ist genug da, die Kreditmärkte sind offen. Das Geld ist vergleichsweise billig, Kredite günstig, Ausfälle gibt es derzeit selten. Weltweit liegen über 7 Billionen Dollar ungenutzt in Geldmarktfonds und warten auf bessere, rentablere Anlagemöglichkeiten. Auch in Deutschland liegt viel Vermögen niedrig verzinst auf Konten oder in Depots, über 3 Billionen, die unterhalb der Inflationsrate angelegt sind, also eigentlich gar nicht angelegt sind. Dieses Kapital könnte für Investitionen und auch für eine Rentenreform genutzt werden. Jetzt kommt es auf den Kanzler an. Er muss jetzt das tun, was er sagt.
Wir bauen die Bürokratie konsequent zurück und setzen die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit ganz oben auf die politische Prioritätenliste.
Fazit: Wenn Merz in diesem Jahr liefert, kommt er den Deutschen und ihren Sehnsüchten auf halber Strecke entgegen. Wenn er nicht liefert, schafft er nicht Deutschland ab, aber er schafft sich selber ab. Die CDU ist schließlich der Aufstiegssehnsucht der Deutschen verpflichtet, nicht ihm. Denn Parteien, das sind keine Gedenkvereine verpasster Siege, sondern Vereinigungen zur Zukunftsgewinnung. Die gute Nachricht für Merz 2026 ist sein Jahr. Die schlechte Nachricht für ihn, ein anderes Jahr hat er nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In unserer Pionierserie Wenn ich Kanzler wäre, hören wir gleich 6 kluge Köpfe, unbeeinflusst von Parteidisziplin, Koalitionslogik oder Karriereplanung. Dafür mit Ideen, zum Beispiel die Schriftstellerin Julie C.
Also, wenn ich Kanzlerin wäre, dann würde ich die monothematische Kanzlerschaft für mich entdecken. Das heißt, es gäbe nur ein einziges Thema, auf das ich mich 4 Jahre mit ganzer Kraft draufschmeißen würde. Und dieses Thema, das wäre Bildung.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt sagt uns gleich, wie die Santa Rally ausgegangen ist an der Wall Street. Und wir weisen den Weg, und zwar den erschwinglichen Weg zu einem echten Picasso für die Wohnzimmerwand. Außerdem stellen wir vor die kurioseste Sportart des Jahres. Und nun ein Gedankenspiel mit realpolitischem Potenzial. In unserer neuen Pioneer-Podcast-Serie Wenn ich Kanzler wäre, die wir zwischen Weihnachten und Neujahr gestartet haben, kommen kluge Köpfe zu Wort. Köpfe, die den Berliner Betrieb nicht nur beobachten, sondern mit frischen Ideen herausfordern. Heute Morgen hören wir kurze Ausschnitte. 6 Kanzlerinnen und Kanzler für einen Tag. Wir starten mit einem Mann, der Philosophie und Politik gleichermaßen beherrscht. Professor Julian Niederrümelin, ehemals Kulturstaatsminister bei Gerhard Schröder. Er sagt, jetzt ist Zeit für Reformen. Seine Kanzlerschaft beginnt mit einem klaren Blick zurück auf das, was wir einst richtig gemacht haben als Nation und dann, tja, und dann vergessen haben.
Ich würde, wenn die Voraussetzungen stimmen, das heißt zugleich nicht nur Kanzler, sondern auch Parteivorsitzender, und im Idealfall hat diese Partei eine Mehrheit der Mandate im Bundestag. Ich muss mich also nicht abstimmen mit Koalitionspartnern, weil unter dieser Bedingung würde ich erstens die Politik der sogenannten Agenda-Reformen wieder aufgreifen und fortsetzen. In meinen Augen hat die deutsche Politik den großen Fehler gemacht, über eine sehr lange Zeit, insbesondere in den 16 drögen Merkel-Jahren, von der Dividende dieser Reformen zu leben, sie abzuschwächen, statt sie konsequent fortzusetzen. Wenn man die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass diese Agenda-Reformen die Arbeitslosigkeit insgesamt in kürzester Frist halbiert haben, auch die Langzeitarbeitslosigkeit halbiert haben, die sozialen Sicherungssysteme wieder vital und finanzierbar gemacht haben und zur gleichen Zeit wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass Deutschland einen Produktivitätsgewinn, einen Arbeitsproduktivitätsgewinnsprung nach oben gemacht hat und damit zur wirtschaftlichen Lokomotive der Europäischen Union über viele Jahre wurde und sogar die schwere Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise gut überstanden hat.
Ein klarer Kurs also in wirtschaftspolitischer Vernunft, das ist, was die Kanzlerschaft aller Julian Niederrümelin prägen würde. Reformpolitik nicht als Zumutung, sondern als Fitnessprogramm für die Nation. Ganz anders blickt die nächste Kanzlerin auf Deutschland, Julie C., die Schriftstellerin und Richterin am Brandenburgischen Verfassungsgericht. Sie will sich in ihrer Kanzlerschaft auf ein einziges Thema konzentrieren, und zwar mit aller Konsequenz.
Also, wenn ich Kanzlerin wäre, dann würde ich die monothematische Kanzlerschaft für mich entdecken. Das heißt, es gäbe nur ein einziges Thema, auf das ich mich 4 Jahre mit ganzer Kraft draufschmeißen würde. Und dieses Thema, das wäre Bildung. Das klingt jetzt erstmal wie etwas, über das sowieso immer alle reden und wo wir alle wissen, dass es wichtig ist und so. Aber Fakt ist, Wir sind, glaube ich, inzwischen in diesem Land an einem Punkt geraten, wo wir uns einfach nur noch schämen müssen für das, was wir mit unserem Bildungssystem gemacht haben, was wir erlaubt haben, wie das geworden ist. Es fehlen überall Schulplätze, es fehlen Lehrer, die Schulen sind in einem absolut grottigen Zustand. Auf den Dörfern kommen die Kinder morgens nicht in die Schulen, weil es keinen Nahverkehr gibt, der sie dahin bringt. Es fehlt an Bussen. Die Leute sind verzweifelt, die fahren zum Teil vor der Arbeit noch ihre Kinder zu irgendwelchen Schulen hin. Viele bangen jetzt darum, dass überhaupt ihr Kind noch einen Schulplatz bekommt auf einer weiterführenden Schule, weil die Bedarfslage so krass ist, dass wir wirklich langsam von einer Unterversorgung reden müssen.
Eine monothematische Kanzlerschaft für die Bildung also. So radikal, so konsequent und wahrscheinlich so notwendig. Juli C. führt neben dem katastrophalen Status quo noch weiter aus, wie wichtig dieses Thema letztlich auch für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist. Das Gedankenexperiment unseres nächsten Kanzlers beschäftigt sich mit Transformation. Für den Journalisten und Internetunternehmer Sascha Lobo gibt es nämlich nur eine entscheidende Gegenwartsaufgabe.
Wenn ich Kanzler wäre, dann würde ich meinen Fokus auf das aus meiner Sicht mittelfristig wichtigste Problem lenken. Natürlich haben wir Schwierigkeiten in diesem Land mit Rassismus, mit mangelhafter, schwieriger Integration, mit Antisemitismus. Wir haben einen russischen Aggressor. Wir haben eine Vielzahl von geopolitischen Herausforderungen. Das aber, von dem ich glaube, was den Schlüssel ausmacht zu einer besseren Zukunft für alle Menschen in diesem Land, ist die Wirtschaft. Und damit das passiert, wäre mein wichtigster Fokus als Kanzler, dass die große KI-Transformation, also der Wandel durch und mit künstlicher Intelligenz von so vielen Teilen der Ökonomie, auch der Gesellschaft insgesamt, dass das irgendwie ins Laufen kommt, dass das funktioniert, dass das als Transformation dazu führen kann, dass wir in 10, in 15, in 20 Jahren immer noch ein reiches Land sind.
KI als Wachstumsmotor, als ökonomischer Rettungsanker, Sascha Lobo skizziert in seinem Essay eine digitale Zeitenwende. Sophia von Rundstedt schaut anders auf das Thema, auf ihre Kanzlerschaft. Sie ist unsere nächste Kanzlerin. Sie setzt auf den Menschen, auf die natürliche Intelligenz, genauer gesagt auf den Arbeitsmarkt. Sophia von Rundstedt ist Geschäftsführerin und Inhaberin eines der führenden Beratungsunternehmen für Workforce Transformation, so nennt man das heute. Sie hilft also Unternehmen und ihren Beschäftigten, sich in Zeiten von Veränderungen in der Arbeitswelt zurechtzufinden. Sie sagt, Flexibilität sei der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit von morgen.
Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich den deutschen Arbeitsmarkt radikal flexibilisieren, um unsere Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wir reden ja oft über hohe Arbeitskosten. Doch das eigentliche Problem ist, uns fehlt die Innovationskraft, die andere Länder wie China schon haben. Ein flexibler Arbeitsmarkt ist der Schlüssel, damit Unternehmen und Beschäftigte sich an neue Herausforderungen anpassen können. Dafür braucht es mutige Reformen. Erstens, Kündigungsschutz modernisieren. Der aktuelle Kündigungsschutz wirkt auf den ersten Blick arbeitnehmerfreundlich. Doch er verhindert, dass Menschen aus schrumpfenden Branchen wie Automotive oder Chemie in Zukunftsbereiche wie zum Beispiel erneuerbare Energien wechseln. Mit Blick auf die demografischen Herausforderungen halte ich es für einen schweren Fehler, dass in der gegenwärtigen Krise viele gut ausgebildete Babyboomer in Altersteilzeit oder in den Vorruhestand verabschiedet werden. Leider lässt der heutige Kündigungsschutz Unternehmen aber keine andere Wahl, wenn sie aufwendige und risikoreiche Auseinandersetzungen vor Arbeitsgerichten vermeiden wollen. Dadurch werden dem Handwerk und dem Dienstleistungssektor in großem Umfang potenzielle Arbeitskräfte entzogen. Und das wird den Fachkräftemangel noch weiter verschärfen.
Kündigungsschutz modernisieren, Demografie ernst nehmen, Innovation durch Mobilität. Sophia von Rundstedt denkt Arbeitsmarktpolitik nicht ideologisch, sondern effizient. Der Kanzlerin Maya Göpel, der geht es um die seelische Fitness der Gesellschaft. Die Nachhaltigkeitsexpertin und Bestsellerautorin fragt nicht nur, was tun, sondern auch, wie wollen wir es miteinander tun? Und sie schaut sich da unter anderem diesen einen Punkt an.
Wachstum entsteht immer jenseits der Komfortzone. Das wissen wir aus der Psychologie, das wissen wir aus den Lehramtsforschungen etc. Es ist vor der Panikzone. Und deshalb ist die Frage wichtig, wie gehen wir miteinander um? Sodass wir Verantwortung übernehmen dürfen, auch Fehler machen dürfen. Dass es die Intention ist, die zählt. Und nicht, dass ich finde bestimmt irgendwo an der dritten Kommastelle einen Fehler, wo ich dir sagen kann, du hast etwas falsch gemacht oder hast etwas falsch gesagt. Mit diesen von den sozialen Medien und Algorithmen gerne angespornten Umgangsformen wird das nichts mit dem Wachstum in dieser Gesellschaft. Denn über uns hinaus wachsen können wir genau dann, wenn wir eine Klarheit haben, wo wir hinwollen, wenn wir an Kooperationsorientierung glauben und damit auch die Courage entwickeln, wirklich neu zu denken und zu handeln. Für mich wäre das eine schöne Stoßrichtung für 2026, weil wir dann auch etwas aus der reinen Reaktion und dem Starren wie so ein Kaninchen auf die Schlange rauskommen und sagen, nein, wir agieren. Und wir finden für uns eine Antwort auf die Frage, wie sich im 21. Jahrhundert möglichst gut zusammenleben lässt. Denn auf diese Frage kriegen wir weder von der US-Administration noch von unseren Nachbarn im Osten gerade eine gute Antwort. Da gibt es das Wir nicht mehr, sondern da ist das Ich sehr groß.
Vom Ich zum Wir, damit beschäftigt sich auch die Publizistin Diana Kinnert. Ihre Kanzlerschaft beginnt nicht im Kabinett, sondern am Tresen einer Dorfkneipe.
Wenn ich Kanzler wäre, beendete ich das Kneipensterben. Und zwar sofort. Das Ende des Kneipensterbens ist nicht so banal, wie man denkt. Zunächst einmal gemeint ist nicht mein Einsatz für deutschen Alkoholismus. Gemeint ist nicht meine Verteidigung eines verengten traditionellen Leitkulturbegriffs aus Alexander Dobrindts Heimatministerium. Gemeint ist eine Hommage an die Kneipe als sozialen Ort, an dritte Orte und soziale Infrastrukturen generell, in einer Zeit der Individualisierung, der Singularisierung, der Rationalisierung und der Digitalisierung, in denen soziale Infrastrukturen eingebüßt werden, die Kontaktpunkte fehlen und immer seltener diverse Menschen miteinander zusammenkommen, über ihre Milieus und Ansichten hinweg einander vergewissern, dass sie Teil der gleichen Gesellschaft sind und Interesse haben, dass Deutschland gelingt.
Soweit also der kleine Gipfel der Alternativkanzlerinnen und Ersatzkanzler. Alle Gespräche aus der Reihe »Wenn ich Kanzler wäre« finden Sie auf thepioneer.de. Und den direkten Link dazu gibt's in den Shownotes. Fortsetzung folgt, die nächsten Kanzler sind alle schon im Anmarsch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da kann uns unsere Börsenreporterin Anne Schwedt an der Wall Street endlich sagen, wie diese Santa Claus Rally ausgegangen ist. Und damit einen schönen guten Morgen nach New York. Ein frohes neues Jahr. Hallo Anne.
Happy New Year, Gabor.
Und dann sag uns, Anne, hat das neue Jahr für Anleger mit Gewinnen aus dieser Santa Rally angefangen oder nicht?
Naja, jein, kann man sagen. Die eigentliche Santa Rally ist am Ende ziemlich verpufft. Es gab erst einen kräftigen Schub mit neuen Rekordständen um Weihnachten herum. Dann gab es in den letzten 4 Handelstagen aber nochmal Gewinnmitnahmen. Und am letzten Handelstag des Jahres hat der S&P 500 mit 0,7% im Minus geschlossen. Für die meisten Depots ist das aber Jammern auf sehr hohem Niveau. Der Nasdaq Composite kam 2025 dank KI-Fantasie auf gut 20% Jahresplus. Der Dow Jones auf knapp 13% und der S&P 500 auf ein Plus von gut 16% und damit auf sein drittes zweistelliges Gewinnjahr in Folge. Ist das jetzt eine Garantie für weitere Gewinne im neuen Jahr? Natürlich nicht, aber die Tendenz ist dennoch steigend und der Bullenmarkt ist noch intakt, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man gar kein Millionär sein muss, um einen echten Picasso zu besitzen. Alles, was man braucht, ist ein bisschen Glück und vielleicht noch ein Los.
You can buy a ticket for 100 euros and you can win a Picasso that is valued 1 million euros.
Perry Cochet, eine französische Fernsehproduzentin und Unternehmerin des guten Zwecks, hat es wieder getan. Zum dritten Mal schon organisiert sie eine globale Kunstlotterie. Der Preis? Ein echter Picasso. Der Einsatz? Nur 100 Euro. Der mögliche Gewinn? Ein Gemälde im Wert von 1 Million Euro, mindestens. Die Idee ist eigentlich ziemlich simpel. Kunst, sonst das Spielfeld der Superreichen, wird demokratisiert. Ein Los statt eines Auktionssaales. Hoffnung statt Hammerpreis. Jeder, wirklich jeder und jede darf mitspielen. Es geht um Sinnstiftung. Mindestens 120.000 Lose nämlich sollen verkauft werden. Das wären dann 12 Millionen Euro. Abzüglich der 1 Million für den Picasso wären dann noch 11 Millionen Euro im Topf. Und die sollen komplett in die Alzheimer-Forschung fließen. Gewinnstreben und Gemeinwohl werden also hier mühelos verbunden. Sollten wider Erwarten zu wenige Lose verkauft werden, zu wenige, um den Kaufpreis des Gemäldes zu stemmen, tja, dann bekommen die Glücksritter ihr Losgeld zurück. Geht der Plan der Initiatoren aber auf, lohnt sich das Ganze mathematisch. Nehmen wir also an, 120.000 Menschen machen mit, dann beträgt die Gewinnchance 1 zu 120.000. Und jetzt mal zum Vergleich, den Euro-Jackpot, da ist die Gewinnchance 1 zu 140 Millionen. Tja, dann doch lieber bei dem Picasso mitmachen. Ab 14. April wird bei Christie's in Paris gezogen. Der neue Kunstbesitzer oder auch die Kunstbesitzerin wird kein Oligarch sein müssen. Ob Straßenfeger oder Staatsanwalt, der Picasso könnte schon bald irgendwo auf der Welt und vielleicht auch bei Ihnen zu Hause hängen. Eine Warnung allerdings muss ausgesprochen werden. Dieses Bild muss dann versichert werden. Und das wird nicht ganz billig.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass bei Sport alle nur an Jogging, Aerobic, Fitnesscenter denken, dabei gibt es eine schöne Alternative. Probieren Sie es doch mal mit Unterwasserschach. Das funktioniert so. Auf dem Grund eines Schwimmbads wird ein Schachbrett fixiert. Das Brett ist magnetisch, sodass die Schachfiguren aus Metall problemlos in die Position gebracht werden können, aber auch nicht gleich zu schwimmen anfangen. Über dem Schachbrett, also an der Wasseroberfläche, befinden sich die beiden Spieler mit Badehose und Taucherbrille. Zum Ziehen seiner Figur taucht der jeweilige Spieler nach unten ab. Dafür hat er dann so viel Zeit, wie er Luft hat. Zwingt ihn der Sauerstoffmangel dann wieder nach oben, ist der andere dran, analysiert kurz mit einem Blick durch die Taucherbrille die neue Spielsituation. Tja, und dann muss er tauchen, ziehen, bis ihm selbst die Luft ausgeht. Unterwasserschach wird übrigens stark von Niederländern dominiert. Bei der gerade zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft belegten die Niederländer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die ersten Plätze. Also, eine atemberaubende Alternative ist das zu allen anderen Sportarten und garantiert schweißfrei. Splish, splash, I was taking a bath, long about a Saturday night. Ich wünsche Ihnen einen vitalen Start in dieses neue Jahr. So wie bisher kann dieses 2026 allerdings nicht weitergehen. Silvester, Neujahrstag und schon wieder Wochenende. Da muss noch mehr kommen, vielleicht sogar ein bisschen Arbeit, würde ich sagen. Wir hören uns am Montag wieder. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Ja.